Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Punkt.
Doppelpunkt.
Die Erfahrungen haben Sie ziemlich sicher auch schon gemacht. Etwa wird etwas ziemlich teuer, auch wenn man das nie würde vermuten. Zum Beispiel das hier.
Ich höre ein Glöckli, das läutet so nett.
Ich höre ein Glöckli, amix auch noch gesungen als kleines Mädchen. Und vor 5 Jahren hat die Theologische Fakultät von der Uni Bern für 500.000 Franken das Abendritual und die Bedeutung von «Ich höre ein Glöckli» untersucht. Tatsache war, wie bitte, fragen Sie sich jetzt vielleicht, 500.000 vom Schweizerischen Nationalfonds für «Ich höre ein Glöckli», eine Polemik, die es beim Schweizerischen Nationalfonds seit 60 Jahren gibt. Hinter den Kulissen vom Nationalfonds wird viel diskutiert. Welche Projekte werden gefördert? Zoologie oder Archäologie? Erdwissenschaften oder Medizin? Nanotechnologien oder Theologie? Aber dank dem Nationalfonds kann ein junger Erdwissenschaftler Astronomie im Boden machen. Er analysiert Sternenstaub im Gestein und ist zu erstaunlichen Erkenntnissen über den Anfang vom Leben auf der Erde kommen. Oder eine junge Medizinerin, die kann ihres Wissen dank dem Nationalfonds an Studenten weitergeben. Und dank ihrer Forschung, unterstützt vom Nationalfonds, kann man in Zukunft Schlaganfall- und Lungenentzündungspatienten schneller und gezielter helfen. Das ist der Doppelpunkt 60 Jahre Schweizerischer Nationalfonds von der Regula Zender.
Ich höre ein Glöckli, das läutet so nett. Der Tag ist vergangen, jetzt kann ich ins Bett.
Das ist Lena, sie ist 5 und sie singt vor dem Einschlafen. Ich höre ein Glöckli.
Der liebe Gott im Himmel wird wohl bei mir sein.
Ein Geschichtli erzählen, vorlesen, beten, miteinander reden. Ein gute Nacht, Münchi. Ins Bett gehen ist für Kinder nicht einfach abliegen. Es ist ein Ritual. Auch Lena geht nach einem festen Ablauf ins Bett. Dazu gehört der Shoppen vom Vater, das Bischeln von der Mutter, das Singen, das Kuscheln und das Erzählen vom Tag.
Also, wir nehmen Schöppel. Also mit Tessi machen wir aber Schöppel. Und meine Mami hilft mir auch ein bisschen. Und dann, wenn wir aber Schöppel getrunken haben, gehen wir die Zähne putzen und dann gehen wir aber ins Bett. Gehen beten, ich höre das Glöckli singen und dann die meine Mami und ich kuscheln. Und noch den Tag wird so.
Und das Abendritual hat Christoph Morgenthaler, mittlerweile emeritierter Professor für praktische Theologie an der Universität Bern, mit seinem Team im Rahmen von einem nationalen Forschungsprojekt näher untersucht.
Wir haben untersucht, wie viel, also welche Elemente, wie viel von den Eltern gebraucht werden. Und ich höre, das Glöckli ist einfach ein Standard. Das wird in sehr vielen Familien noch gesungen. Neben anderen Liedern natürlich schon auch, aber das ist eigentlich immer noch das Lieblingslied, auch in der Deutschschweiz.
Und wieso? Echt, ich höre ein Glöckli. Ist es irgendwie Glocke drinnen? Die hat ja auch etwas Religiöses, die kommt vor Kirche her. Oder am Schluss so, der liebe Gott im Himmel wird wohl bei dir sein. Was ist es eigentlich? Oder hat man es aus der Kindheit selber schon gekannt und geht es jetzt an die eigenen Kinder weiter? Warum ist es so ein Evergreen?
Das ist nicht ganz so einfach zu sagen. Auf alle Fälle ist es so, dass das schon über Generationen ist weitergegeben wurde. Oder? Man hört das daheim. Und später, wenn man selber Kind hat, überlegt man sich, was könnte es eigentlich machen. Und das ist so das Pièce de Résistance, wo viele Eltern darauf zurückgreifen. Aber es muss ja etwas bieten, das Lied. Und natürlich ist es, ich habe so das Gefühl, es ist eine Stimmung, mal, wo damit eine Art verdeutlicht wird, wenn man das Lied singt. Das ist natürlich auch das Motiv vom Geborgensein, oder? Und das Lied hat eigentlich auch die Art, dass das Kind sagt, ich höre ein Glöckli, also ich bin direkt drinnen, oder? Man tut nicht über irgendetwas singen, sondern man ist in diese Situation hineingestellt und nachher eben quasi der liebe Gott wird auch bei mir sein. Das denke ich mir, das ist auch schon etwas, was das Kind auch beruhigt und stärkt, so.
Tut das etwas als Abendgebet ersetzen, oder wie muss man das sehen?
Ja, es gibt so Überschneidungen. Also die Eltern sagen zum Teil, wir beten, wenn, man, wenn sie das Lied singen. Aber wir haben nachher auch noch separat angefragt, ob sie sonst auch beten. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass neben ich höre das Glöckli, der auch wirklich das Gebet im engeren Sinn auch einen recht grossen Stellenwert hat.
Ja. Also nach wie vor, ob wohl die Eltern nicht mehr heiraten oder auch nicht mehr kirchlich heiraten, und die Kinder eigentlich nicht doof sind.
Das war eben das Eigenartige und das Erstaunliche. Das habe ich eigentlich auch nicht so erwartet. Aber wie häufig jetzt das Gebet noch ist bei diesen Gute-Nacht-Ritualen von 5-6-Jährigen. Also man muss natürlich schon im Kontext sehen von diesem Lebensalter. Und es gibt viel, darum muss man nachher so kleine religiöse Elemente, wo zeigen, dass Familien nicht einfach ganz abgekoppelt sind oder von diesen Themen, sogar Familien, wo eben die Eltern nicht kirchlich geheiratet haben, die Kinder da sind, dann entstehen Fragen, die vorher nicht mehr so akut waren und man muss wieder überlegen, um was geht es eigentlich im Leben, was ist besonders wichtig, und dort tauchen nachher die religiösen Themen einfach wieder auf.
Also das bedeutet, kaum sein Kind da, ist die Religiosität auch wieder ein Thema?
Es ist in vielen Familien so, das gibt so lebenszyklische Schwankungen, und wenn man sieht, ist es einfach bei Eltern mit Kindern so, dass sie wieder grösseres Interesse haben. Das verschleift sich dann auch wieder, und die Kinder, die in der Pubertät, die dann auch ihre eigenen Wege gehen. Aber es gibt so eine Phase, wo das relativ intensiv präsent ist in der Familie.
Es geht aber nicht nur um das «Ich höre ein Glöckli» oder um das Betten. Obwohl die Studie hat gezeigt, dass doch noch 35% mit ihren Kindern beten. Aber Ritual machen die Kinder ruhiger. Sie geleiten sie in die Nacht.
Das andere Beispiel nimmt zu erzählen. Es wird in sehr vielen Familien wird am Abend erzählt oder vorgelesen. Und wenn man das nachher genauer anschaut, das haben wir wirklich quasi unter die Lupe genommen, dann sieht man, wie wichtig eigentlich für das Training von Sprache, von Verstehen, von was ist eine Geschichte, das Erzählen am Abend ist. Wenn Eltern irgendein Wort brauchen, das die Kinder nicht verstehen, dann fragen die Kinder, was ist denn das? Und dann wird erklärt. So. Also Abendrituale sind eigentlich auch eine Bildungsort, wo sehr viel erklärt wird von den Kindern. Es gibt ein ganzes Spektrum von Motiven. Also ganz wichtig ist dann auch, den Kindern Nähe zu zeigen, ihnen Kontakt nochmal möglich zu machen. Nachher aber eben auch die in einem weiter engeren Sinn religiösen Motiv, den Kindern zu spüren geben, dass man da in einem grosseren Ganzen daheim ist, dass die Familie unter einem Dach beieinander ist und so weiter. Also es sind eine ganze Reihe von Motiven und es ist sehr eindrücklich, wie stark Eltern diesen Motiven, die wir ihnen vorgelegt haben, auch zustimmen.
Ein Ritual ist etwas Regelmässiges. Ritual wiederholen sich und sie gehen etwa gleich. Im nationalen Forschungsprojekt Nummer 52 hat die Forschungsgruppe um Christoph Morgenthaler auch noch andere Rituale untersucht. Als einmaliges Ritual im Leben die Taufe von einem Kind, als jährliches Ritual Weihnachten und eben das tägliche Ritual von mir ins Bett gehen. Dabei ist zum Beispiel auch untersucht worden, wie das so mit einem Ritual umgegangen wird, wenn die Umstände plötzlich ganz andere sind. Zum Beispiel, wenn plötzlich jemand aus der Familie stirbt.
Ja, das ist so einer der heiklen Punkte. Und man sagt ja, Rituale sind sehr wichtig für das Bewältigen von kritischen Lebensübergängen. Und das ist bei Weihnachten tatsächlich, ich hätte mir das nicht so gedacht, aber ein ganz wichtiger Punkt, das ist mit ihrer Familie, wenn ein Sohn Suizid macht. Tut der Vater, wie es immer war, noch die Weihnachtsgeschichte vorlesen, ne? Am nächsten Weihnachten. Ich habe das selber erlebt, oder? Und dann zu merken, dass die Weihnachtsgeschichte jetzt nicht umzubringen ist, sondern dass die weitergeht, dass man das nicht verschwiegt, was passiert ist, aber dass es da irgendwie eine Kontinuität gibt, das ist eigentlich etwas Einzigartiges so von solchen Ritualen.
Auch das Abendritual ändert, wenn sich die Eltern trennen oder lassen scheiden.
Da haben wir ein ganz eindrückliches Beispiel analysiert, wo wir vor der Scheidung und nach der Scheidung können, nochmal die Familie besuchen konnten. Und man einfach gesehen hat, in diesem Ritual, das Kind die Situation anfängt, vorher wegzunehmen. Nicht so ausdrücklich, aber sie haben so das Bilderbuch angeschaut, die kleine Raupe Nimmersatt, oder, wo dann die Verwandlung zu einem Schmetterling kommt. Und das Kind, das hat dort die Seite, wo der Schmetterling ist, vorgekommen, ganz langsam immer aufgetan. Oder? Und ich habe vermutet, dass das eine Art war, sich so irgendwie zu vergegenwärtigen. Es gibt einen Einschnitt, es gibt ein Leben, das sich vollkommen verändern kann, aber es geht weiter. Oder? Und dann haben wir sie dann wieder gefragt nach der Scheidung. Also die Eltern haben das auch sehr bewusst gemacht. Und das war einfach schon so, dass das Kind sein Küsschen mitgenommen hat, oder, wenn es zum Vater ist. Und dass dort die Elemente von diesem Abendritual auch in diesem neuen Ort, jetzt, wo der Vater gelebt hat, eine Art von Anfang an kleine Heimat war.
Christoph Morgenthaler, sein Team, hat verschiedene Eltern befragt und ihnen eine Videokamera in die Hand gedrückt. Auf diese Art sind die Abendritual gefilmt worden und dann ausgewertet. Und noch etwas hat die Forscher herausgefunden.
Das Diabenritual, das haben wir untersucht, eigentlich milieuspezifisch variieren. Also, dass jetzt das Vorlesen und das miteinander noch diskutieren und so weiter, eher so in gebildeten Milieu, gut situierten Milieu, mit Interesse für kulturelle Aktivitäten natürlich gebraucht werden. Und in anderen Milieu, jetzt eben ein bisschen bildungsferner Milieu, das weniger der Fall ist. Aber es heisst nicht, dass es dort nicht eben auch Ritual gibt. Oder jetzt das, ich höre das Glöckchen, das ist im Grunde noch milieuunabhängig. Das kommt eigentlich überall vor.
Die Studien über Ritual, die alle möglichen Rituale und ihre Bestandteile und Abläufe auch in Doktorarbeiten, Master- und Bachelorarbeiten sind untersucht worden und nachher als Buch ist rausgekommen, hat der Schweizerische Nationalfonds gut 500'000 Franken gekostet. 500'000 Franken von der öffentlichen Hand für die Analyse von «Ich höre ein Glöckchen», das sei zu viel, hat Kritiker gesagt.
Mir hat es gedacht, das ist jetzt nicht 500'000 in das Glöckchen geflossen, sondern es ist ein ganz riesiges Spektrum von Ritualen, die wir haben untersucht. Also die drei da Hauptrituale, aber auch noch andere, oder? Also eigentlich eine breite Thematik, die für Familien heute wichtig war, haben wir untersucht. Und nachher einfach zu merken, wie wichtig diese Sachen sind für Bildungsprozesse, für die psychische Gesundheit von der Betroffenen, für jetzt so eine Tradition von Religiosität, für die Stabilisierung von Kindern und von Familien. Auch eine Art, es ist wie eine Gegenwelt, die da kreiert wird, also wo man sieht, was die Eltern investieren in Arbeit. Also das hat mich gedacht, das alles sichtbar zu machen und auch zu zeigen, wie man mit dem weiterarbeiten kann, das war also das Geld der Wert gewesen. Es gibt eben sehr viel Literatur zum Thema, wie man das Kind so ins Bett bringt und was für sie gut ist und so weiter und so fort. Es gibt aber zu dieser Literatur eigentlich keine Forschung besitzt. Oder? Und da entstehen durch die Bilder, die die Bücher wecken, natürlich auch Idealvorstellungen, wie das eigentlich ablaufen sollte. Und verglichen mit dem, was könnte sein oder sollte sein oder wünschbar wäre, ist natürlich das, was man macht, dann plötzlich so irgendwie auch manchmal ein bisschen fraglich oder kommt es ihm vor und wagt es vielleicht nicht einmal mit zu sagen, dass man noch so lange hat. Oder? Und da kann natürlich eine gut angelegte Forschung auch Luft rauslassen aus dem Ideal, weil man einfach sieht, die Familie macht das so unterschiedlich und sie geben sich wahnsinnig Mühe. Oder?
Das Ritual Taufe, Weihnachten und das Abendritual sind im Rahmen des nationalen Forschungsprojekts NFP52 untersucht worden. Nationale Forschungsprojekte sind interdisziplinär, also alle möglichen Forschungsrichtungen sind daran beteiligt. In diesem Projekt NFP52 «Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel» hat zum Beispiel Juristen und Psychologen zusammen die Folgen für Kinder bei einer Scheidung in psychologischer und rechtlicher als auch finanzieller Hinsicht zusammen untersucht. Forschungen zu Kinderarmut, Grosselternbeziehungen, Mobbing im Kindergarten, ärztlicher Rat im Internet und vieles mehr ist gemacht worden. Ganz andere nationale Forschungsprojekte haben sich zum Beispiel mit nachhaltiger Wassernutzung, Stammzellen oder Bodennutzung beschäftigt. Die nationalen Forschungsprojekte gibt der Bundesrat in Auftrag. In den nationalen Forschungsprojekten wird das erforscht, was die Gesellschaft nötig hat, was ihr unter den Fingernägeln brennt, wie der Dieter Imboden sagt. Er ist Professor für Umweltphysik an der ETH und Präsident vom Forschungsrat vom Schweizerischen Nationalfonds.
Aber die Vorschläge kommen sehr oft auch aus der Forschung selber oder aus den Bundesämtern. Sie betreffen ein Thema, das aktuell ist, und wo man möchte gerne etwas Neues darüber erfahren. Allerdings haben wir auch gemerkt beim Nationalfonds, dass es gewisse Themen gibt, die man gerne der Forschung übergibt. Aber wenn man ehrlich ist, weiss, es ist eigentlich nicht eine Frage von offenen Forschungsfragen, sondern es ist eine Frage von der Werturteil, von der ethischen Beurteilung von gewissen Sachen, wo mit zusätzlicher Forschung wegen dem die Gräben gleich nicht zugeschüttet werden. Das Beispiel war unser Programm über genveränderte Pflanzen und deren Nutzen und Nachteile. Oder ein anderes Beispiel war über die Gefährlichkeit, die gesundheitlichen Folgen von der Handystrahlung, also von diesen schwachen Strahlen, die wir brauchen für Kommunikation, für das Telefon etc. Und wie zu erwarten war, wir haben zu all dem Wissen, das weltweit schon rum war, noch ein bisschen etwas beitragen können. Aber entscheidend hat das eigentlich bei den Fronten nicht verändert.
Jetzt geht im Rahmen von NFP 52, also Nationalfonds, Projekt 52, Kinder, Jugend, Generationen. Das war auch ein umstrittenes Projekt unterwegs, wo Abendrituale untersucht wurden von der Theologischen Fakultät. Da ist ja in den Medien auch gesagt worden, also ich höre, ein Glöckchen für eine halbe Million analysieren, das bringt es ja nicht.
Es hat einmal eine Zeit gegeben im amerikanischen Parlament, wo man gemeint hat, ja, die Forschung, was bringt die eigentlich? Und dann haben sich die Abgeordneten gegenseitig überboten, indem sie aus Forschungsantrag von der National Science Foundation Zitat vorgelesen haben oder Titel von Forschungsbereich. Und da kann man furchtbar darüber lachen, wenn man sie aus dem Kontext rausnimmt. Und das ist mit dieser Forschung auch so. Wenn sie etwas untersuchen über unser Verhältnis zur Religion, das ist eine wichtige Frage, die uns beschäftigt, können sie immer teilen Aspekt rausnehmen und können sagen, ja, so what, das habe ich doch eigentlich auch schon gewusst. Also das ist nicht etwas Neues, es ist auch nicht das Privileg, dass man Forschungsaspekt isoliert betrachtet, sich manchmal kann fragen, ja, warum jetzt, und es wirkt dann ein bisschen lächerlich. Man muss es in einem grösseren Zusammenhang sehen.
Neben den nationalen Forschungsprojekten gibt es beim Nationalfonds auch nationale Forschungsschwerpunkte. Die gibt es seit gut 10 Jahren und die hat zum Ziel, die Forschung auf einem bestimmten Gebiet zu konzentrieren.
Die ersten, die angefangen sind, sind ein bisschen stark in die naturwissenschaftliche Richtung gegangen. Da hat es zum Beispiel eins gehabt über das Klima. Es hat interessanterweise auch einen Forschungsschwerpunkt gehabt über die Forschung und Nord-Süd-Zusammenarbeit. Also wie forsche ich, so dass Entwicklungsländer davon profitieren können. Wie kann ich auch mit den Entwicklungsländern zusammen forschen? Es hat über Forschung gegeben, über Krebsforschung, über Informatikthemen etc. Es gibt aber auch Themen, die mehr der Geisteswissenschaften sind. Es gibt ein grosses Projekt an der Universität Basel, wo sich mit der Rolle von Bild in der Kunst und in der Literatur in unserer Kultur auseinandersetzt. Es gibt ein interessantes Forschungsprogramm an der Universität Genf über das Gefühl. Gefühl ist etwas Psychisches, aber auch etwas Physisches. Gefühl lösen gewisse Reaktionen in unserem Körper aus. Solche Themen sind vorgeschlagen worden von der Forschergemeinschaft und entwickelt sich sehr erfolgreich, wenn man das auch im internationalen Zusammenhang anschaut.
Was ist im Moment Forschungsschwerpunkt? Wo geht es her?
Es geht sicher neu mehr in Richtung Energieforschung. Das ist außerordentlich aktuell. Was auch immer eine grosse Rolle spielt, ist die Forschung in der Biologie, in der Gesundheit. Also es gibt Schwerpunkte zu einzelnen Aspekten. Also man sieht natürlich auch ein bisschen, wo die Forschung generell hingeht, und die Forschungsschwerpunkte spiegeln das wieder.
Die nationalen Forschungsschwerpunkte und die nationalen Forschungsprojekte, die machen einen geringen Teil aus von all dem, was der Nationalfonds fördert. Letztes Jahr hat er 700 Millionen Franken Forschungsbeiträge können zusprechen. Der weitaus grösste Teil der bewilligten Beiträge geht an einzelne Projekte oder die Karriereförderung von einzelnen Wissenschaftlern.
Da wird alles gefördert, von der Archäologie bis zur Zellbiologie. Wir beim Nationalfonds bestimmen nicht, in welche Richtung das geforscht wird, sondern sind Forscher mit ihren Anträgen. Und wenn ganz viele Anträge aus einer bestimmten Richtung kommen und die gut sind, dann geht das Geld in diese Richtung. Das Prinzip hat die Schweizer Forschung eigentlich enorm stark gemacht. Und manchmal muss man es auch ein bisschen verteidigen, weil gerade wenn das Geld knapp wird, hat man das Gefühl, jetzt kann ich nur noch das unterstützen, wo möglichst schnell eine Anwendung produziert und möglichst schnell irgendwann auch mit der Wirtschaft Geld produziert. Wenn man die Geschichte der Wissenschaft anschaut, sieht man, dass ganz viele Entdeckungen gemacht worden sind, völlig ungeplant. Und die beste Geschichte ist immer noch die von Kolumbus, nicht, der nicht hat wollen Amerika entdecken wollte, sondern er fährt nach Indien, wollte machen, hinten und hat etwas ganz Neues entdeckt. Und so ist die Forschung auch wieder, immer wieder Überraschungen. Und darum tun wir eigentlich den Forscher selber entscheiden lassen, in welche Richtung, auf welchen Kontinent er will steuern.
Trotzdem, es sind ja Gelder aus der direkten Bundessteuer, die da weitergegeben werden. Da frage ich mich jetzt gleich als Bürger nachher, was bringt mir denn, wenn ein archäologisches Projekt gefördert wird? Was habe ich von dem im Alltag konkret als Gegenwert zu meinen Steuern?
Wenn wir einen Unterricht haben an der Hochschule in Archäologie oder in Geschichte, dann braucht es auch eine Forschung dazu. Sonst ist es einfach eine gewöhnliche Lehranstaltenschule. Zweitens ist die Forschung auch ein Teil von unserer Kultur. Und die Auseinandersetzung mit zum Beispiel archäologischen Ausgrabungen oder die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist immer auch ein Teil, wenn wir mit unserem eigenen Leben fertig werden. Sie können die gleiche Frage stellen, was dient eigentlich Kunst? Auch Kunst ist eine Auseinandersetzung mit unserer Existenz. Nebendran produziert die Forschung dann auch manchmal noch dann wirklich auch goldige Esel, die einen Haufen Geld produzieren, so wie auch die Kunst für gewisse Leute zum goldigen Esel wird. Aber man kann es nicht voraus planen, wo dann die goldigen Esel entstehen.
Angefangen hat alles vor 60 Jahren mit 2 Millionen Franken Förderungsmittel. Europa war nach dem Zweiten Weltkrieg im Wiederaufbau gewesen. Unter der Führung des Physiker und Mediziner Alexander von Murald hat die Forschergemeinde die Freiheit von der Wissenschaft gefordert. Mit Geld aus der Bundeskasse. 1952 hat das Parlament grünes Licht gegeben. Der Daniel Höchli ist Direktor der Geschäftsstelle des Schweizerischen Nationalfonds. Und er erzählt aus der Geschichte des Nationalfonds. Bevor nämlich der Nationalfonds gegründet wurde, hat es nur eine andere Förderorganisation gegeben.
In der Schweiz gibt es noch eine zweite Förderorganisation, die Kommission für Technologie und Innovation. Die ist noch ein bisschen älter und die ist stärker noch wirtschaftsnäher. Die fördert Gesuche in der Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und der Industrie. Und was gefehlt hat, ist eigentlich dann die Grundlagenforschung, neue Erkenntnisgewinn und die Initiatoren, die eigentlich von der Wissenschaft selber gekommen sind, die haben dann eigentlich beim Bund eine Initiative ergriffen und die Bundesbehörden können überzeugen, dass es auch in diesem Bereich, in der Grundlagenforschung, zusätzliches Geld braucht. Weil der Innovationsprozess ist ein langer Prozess und man sollte bei der Grundlagenforschung anfangen. Wenn man dort keine neue Erkenntnis hat, dann gibt es irgendwann auch keine Anwendungsmöglichkeiten mehr. Und mit dieser Idee ist dann der Nationalfonds gegründet worden.
An der Gründungsversammlung im Bundeshaus hat der Bundesrat Philipp Etter zur Gründung vom Nationalfonds das hier gesagt. Wir zitieren.
Wenn auch der Staat die Mittel vorschießt, die Wissenschaft soll frei bleiben und nicht eine Dienerin des Staates werden. Die Freiheit ist ihr Lebenselement.
Wie wichtig die Gründung dieser privatrechtlichen Stiftung Schweizerischer Nationalfonds war, zeigt auch die Aufnahme aus unserem Archiv, wo der Basler Regierungsrat Gustav Wenck 1952 an der Eröffnung der Mustermesse Basel dem Parlament für die Gründung des Nationalfonds dankt.
Wir danken den Vertretern des eidgenössischen Parlaments für ihre Teilnahme und benutzen gerne die Gelegenheit, um auch von der Schweizer Mustermesse aus unsere Genugtuung über die Annahme der Vorlage über den Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung auszusprechen. Wir sind überzeugt, dass dieser Beschluss geeignet ist, das Forschungswesen in unserem Lande zu fördern. Er wird zweifellos in seinen Auswirkungen auch unserem Wirtschaftsleben zugutekommen.
Man muss sich zurückversetzen in eine Zeit, wo die Hochschulen auch nicht wahnsinnig gut dotiert gewesen sind und Forschung braucht freie Zeit, freie Mittel. Und da sind die Wissenschaftler selber, auch aufgrund von Entwicklungen in anderen Ländern, vor allem in den USA, auf die Idee gekommen, in der Schweiz wäre es gut, es würden zusätzliche öffentliche Gelder zur Verfügung stehen, um die Forschung voranzubringen. Und die Grundidee war eigentlich, die Gelder nicht einfach zu verteilen an die Hochschulen, sondern eben im Wettbewerb zu vergeben unter den Forschenden. Die Forschenden geben die Projekte ein und die Besten werden ausgewählt und finanziert. In dem Sinn war von Anfang an schon die Idee von der Qualitätssicherung. Also man vergibt Geld her, dort wo man grosse Gewähr hat, dass gute Projekte durchgeführt werden. Und es war der Wettbewerb um Gelder, wo natürlich auch Qualität ein Ansporn ist für gute Qualität.
Qualität ist im Nationalfonds bis heute wichtig. Will eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler Geld vom Nationalfonds, dann muss er oder sie ein Gesuch stellen. D'Angela Kalt ist stellvertretende Direktorin von der Geschäftsstelle vom Schweizerischen Nationalfonds. Sie ist zuständig für die Evaluation von den eingereichten Projekten und erklärt gerade, was für einen Weg so ein Gesuch nimmt.
Ich vereinfache jetzt stark etwa 3 Etappen. Dieses Gesuch geht elektronisch über eine webbasierte Plattform ein, wird von Sekretariat oder der Geschäftsstelle formal kontrolliert. Und dann wird es zur wissenschaftlichen Begutachtung weitergeleitet. Die hat 2 Teile. Das eine ist, dass jedes Gesuch durch 2 externe Experten, meistens im Ausland, begutachtet wird. Und dann wird das Gesuch von einem Mitglied des Nationalen Forschungsrates nochmal begutachtet. Es gibt das 4-Augen-Prinzip, es gibt noch ein Co-Referat innerhalb des Nationalen Forschungsrates. Dann wird jedes Gesuch in einer Sitzung vorgestellt. Es wird eine Note vergeben für das Gesuch und am Schluss vergleicht man nochmal alle Gesuche miteinander und dann hat man ein gewisses Budget und dann kann man im Moment etwa die Hälfte der Projekte, also die besten, fördern.
Das klingt jetzt wahnsinnig aufwendig. Also das Projekt geht ins Ausland, wird der begutachtet, kommt wieder zurück. Das sind aber Forschende aus der gleichen Fakultät, also die etwas von dieser Wissenschaft verstehen, die das nachher evaluieren, also begutachten.
Ja, die Grundlage ist das sogenannte Peer-Review-Verfahren. Das heißt, Gesuche werden rein nach wissenschaftlichen Kriterien beurteilt. Und das kann natürlich nur gemacht werden von Forschenden, die im gleichen Bereich tätig sind. Damit aber keine Interessenskonflikte entstehen, wird immer versucht, die begutachtende Person, die externen Gutachten im Ausland zu finden, obwohl natürlich auch inzwischen viele internationale Kooperationen da sind. Und das Verfahren ist sehr aufwendig. Also in der Geschäftsstelle haben wir etwa 180 Leute, die im Prinzip diese Gesuchsevaluation organisieren und begleiten. Der Nationale Forschungsrat sind 100 Professoren an Schweizer Universitäten, die im Prinzip gegen eine geringe Entschädigung als Milizgremium arbeiten. Und wir haben eine Datenbasis von etwa 27.000 externen Experten, die wir immer mal wieder für ein Gesuch kontaktieren. Und das ist sehr aufwendig. Wir haben eine Rücklaufquote von etwa 40%. Das heißt, wenn wir 10 Experten um ein Gutachten bitten, dann bekommen wir 4. Also es ist sehr aufwendig, das System.
Bei Nationalfonds, da denkt man automatisch an Naturwissenschaften oder Medizin. Der Nationalfonds teilt auf nach Biologie und Medizin, Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften und Geistes- und Sozialwissenschaften.
Die Geistes- und Sozialwissenschaften sind gewachsen, ihr Anteil an der Förderung in der letzten Zeit. Wir sind jetzt, glaube ich, 2011 bei etwa 26%, das heißt immer noch etwas weniger als die beiden anderen Bereichen. Woran das genau liegt, kann ich jetzt nicht so kurz sagen, aber es ist schon so, dass die Kultur, Gesuche zu stellen und Drittmittel einzuwerben in der Medizin, der Biologie, in den Naturwissenschaften, technischen Wissenschaften schon viel älter ist, diese Kultur. Das findet schon viel länger statt.
Etwa die Hälfte der eingereichten Projekte werden wirklich gefördert und es gibt Geld. Ist ein Projekt abgeschlossen, muss Rechenschaft darüber abgelegt werden. Und da gibt es natürlich auch Projekte, die nicht erhofft Erfolg haben.
Da gibt es nur ganz wenige, die abgebrochen werden oder wo man sagt, nein, keine Fortsetzung. In der Regel sind die Projekte relativ erfolgreich und wir haben jetzt auch seit neuestem diese Output-Datenbank. Das heißt, Forschende geben ihre Resultate auch direkt ein. Also zumindest das, was quantifizierbar ist, wie Publikationen, Tagungen, Dissertationen. Und so kann man auch den Output eigentlich dann öffentlich darstellen.
Aber Wissenschaft sich schaffen, ist auch schaffen mit Hypothesen und da kann sich auch bestätigen, dass etwas nicht erfüllt wird, also eine Hypothese, die man vorher gemacht hat.
Ja, das ist dann auch eine sehr wertvolle Information für alle, die am Thema weiterforschen wollen. Man weiß, welchen Weg man nicht einschlagen muss. Also es ist leider so, dass diese Ergebnisse schlecht publizierbar sind und dementsprechend den Forschenden oft wenig Lorbeeren einbringen, aber sie sind sehr wichtige Erkenntnisse und bei uns zählt das nicht als ein erfolgloses Projekt, nein.
Ein erfolgreiches Projekt verfolgt der Matthias Meier. Er ist 32 und hat an der ETH Erdwissenschaften studiert. Im Rahmen von einem Postdoc, also einer Anstellung als Forscher an einer Universität nach der Doktorarbeit, forscht er an der schwedischen Universität Lund. Dort verbindet er Gestirnsforschung mit Geologie. Der Matthias Meier macht also Astronomie im Boden. Er stellt sein vom Nationalfonds geförderte Projekt gerade selber vor.
Vor etwa 470 Millionen Jahren sind in einer Zone im Sonnensystem, die man den Asteroidengürtel nennt. Also es ist ein Gebiet zwischen Mars und Jupiter, wo es sehr viele so Trümmer gibt. Sozusagen. Also kilometergrosse bis zu 1000 Kilometer grosse Trümmer. Vor 74 Millionen Jahren sind zwei von den Asteroiden zusammengestoßen in einer wirklich sehr starken Kollision. Das hat zu einer riesigen Menge von Trümmern geführt, zu einer riesigen Menge von Staub. Und die Trümmer und der Staub, die sind dann durch die Wirkung der Planeten schließlich ins innere Sonnensystem gelangt und unter anderem auch auf die Erde geht. Und die Überreste von dieser Kollision, die können wir heute finden in Form von einerseits Überreste von Staub, aber andererseits auch Überreste von Meteoriten, die zu dieser Zeit gefallen sind.
Der Sternenstaub findet der Matthias Meier vor allem im Kalkstein und löst ihn mit Salzsäure raus. Die rausgelösten Mineralien untersucht er dann unter einem Mikroskop. Und so kann er herausfinden, ob die Materialien außerirdisch sind und von dieser Meteoritenkollision sind, die vor 470 Millionen Jahren am Himmel passiert ist. Der Matthias Meier ist zu diesem Schluss gekommen.
Kurz nach dem Ereignis sieht es so aus, als ob es auf der Erde plötzlich sehr, sehr viel mehr neue Arten gegeben hat. Also, das Leben ist auf eine Art aufgeblüht, kurz nach dem. Und eine interessante Frage, die wir uns damit auseinandersetzen, ist, wie könnten die zwei Ereignisse zusammenhängen? Also wie könnte das sein, dass plötzlich mehr Staub und mehr Meteoriten von oben runterfallen und dann zu so etwas führen, dass das Leben auf der Erde aufblüht? Das ist eine ganz interessante Frage.
Leben auf der Erde, ist das Pflanzenwelt, kleinst Lebewesen? Also in welcher Zeit sind wir da irgendwie, denn, was wirklich anfangen? Was ist jetzt so wirklich primitive Pflanzenform? Oder ist man schon bei den Farnen? Ist es schon ein bisschen weiterentwickelt gewesen? Wo sind wir da?
Nein, es ist noch vor der richtigen Pflanze gewesen, sozusagen. Also man hat allererste Landlebewesen gehabt, aber noch kein Tier. Das Leben ist vor allem im Meer stattgefunden damals. Der Kontinent sind eigentlich ziemlich leere Wüsten gewesen.
Das Leben sei für die Erdgeschichte von zentraler Bedeutung, sagt Matthias Meier. Und trotzdem, was bringt seine Forschung einem Steuerzahler?
Nein, ich meine, das ist eine Frage, die ich mich oft damit auseinandersetze. Und die beste Antwort, denke ich, die ich auf das geben kann, ist, wenn immer, dass ich über meine Arbeit rede, oder wenn ich irgendwie sage, dass ich mit außerirdischem Material arbeite, dass ich mit Meteoriten arbeite, also ich mache mehr als nur den Staub. Also ich habe an der ETH schon an Meteoriten geforscht und an der Entstehung vom Mond auch. Und wenn ich mich anfange, über das zu erzählen, dann sehe ich, dass die Leute sind extrem interessiert. Also das Interesse ist da, so, wie macht man denn das? Ja, wo findet man die Meteoriten? Und ja, wann geht uns der Nächste auf den Kopf und so weiter. Und das sind Fragen, die die Leute extrem interessieren. Und auf eine Art muss man sagen, die Grundlagenforschung, die bringt im direkten Sinn nichts. Also man hat nicht, ich kann jetzt nicht sagen, am Schluss habe ich ein neues Produkt, das ich verkaufen kann. Aber es stillt quasi unser Interesse an, wie funktioniert die Welt und was ist unser Platz in der. Und ich denke, da kommt Forschung schon dabei zu beitragen, dass man das auch an einer breiteren Bevölkerung gewisses Interesse gestellt wird. Und ich bin auch immer sehr bereit, über das zu reden, was ich forsche und Fragen zu beantworten. Und das habe ich, denke ich, auch immer gemacht.
Jetzt, wir haben ja in der Schweiz die ETH, die hat dort studiert. Sehr renommierte Uni. Wieso hättet ihr jetzt nach Lund müssen gehen? Oder wieso seid ihr nach Lund gegangen, nach Schweden?
Ja, das liegt daran, dass das Projekt, das mich eigentlich wirklich interessiert, nämlich eben die Suche nach dem außerirdischen Staub in Sedimentgestein, das ist etwas, was man vor allem da macht. Es gibt noch andere Gruppen weltweit, die schauen ein bisschen andere Aspekte an, aber wirklich das Arbeiten mit dem Material macht man halt einfach da. Und der Professor, zu seiner Gruppe zugestoßen bin, der arbeitet halt da. Und er hat mich gegen Ende von meiner Diss eingeladen, hat mir gesagt, wenn ich ein Postdoc suche, also eine Stelle nach dem Doktorat, dann soll ich mich bei ihm melden. Und das habe ich dann gemacht. Und ich denke, es ist etwas sehr interessant, sehr gute Zeit. Man lernt sehr viel. Man lernt neue Leute kennen, neue Umgebung. Man lernt vor allem auch kennen, wie andere Forschungsgruppen schafft. Also wenn man die ETH sieht, dann sieht man einen Aspekt, aber es gibt ganz andere Dynamiken oder andere Prioritäten in anderen Gruppen. Und das ist sehr interessant zu sehen, denke ich.
Ein anderes Land, eine andere Forschungsgruppe. Wissenschaft macht an den nationalen Grenzen nicht Halt.
Was bringt mir das, überhaupt ins Ausland zu gehen? Also, das ist in der Forschung ganz generell so gedacht, dass man sollte ins Ausland gehen. Also einfach grundsätzlich, dass man andere Leute sieht, dass man andere Gruppen kennenlernt, dass man neue Kollaborationen, Zusammenarbeiten kann aufbauen mit anderen Forschungsgruppen weltweit. Und ich glaube, man hat in der Forschung hat man keine grosse Chance, eine längerfristige Stelle zu finden, wenn man nicht zumindest ein paar Jahre im Ausland war. Das ist einfach so. Aber auf der persönlichen Seite, also ich finde es spannend, ins Ausland zu gehen. Ich finde es spannend, neue Kulturen, neue Welten kennenzulernen. Ja, Forschung ist ein weltweites Unternehmen und da kann man sich nicht nur auf die Schweiz beschränken.
Der Matthias Meyer überkommt für ein Jahr 55'000 Franken vom Nationalfonds für die Lebenskosten. Und zwar für sich und seine Freundin, die mit ihm zusammen nach Lund ist. Das sind 4'500 Franken pro Monat für zwei Personen. Der Nationalfonds passt den Betrag jeweils an das Land an, wo ein Forscher hergeht.
Also ich muss sagen, das, was ich jetzt bekomme, das langt mir sehr gut. Also für uns beide auch, weil meine Partnerin ist ja mit mir dabei. Und ich bin sehr zufrieden, das ist ein guter Lohn. Das liegt unter anderem auch daran, dass man in Schweden sehr viel Steuern zahlt und das Nationalfondsgeld hingegen steuerfrei ist. Also das heisst, es bleibt mir am Schluss viel mehr übrig, als es vielleicht auf den ersten Blick aussieht.
Matthias Meyer, seine Freundin, ist Logopädin und für sie war es nicht einfach, in Schweden eine Stelle zu finden. Ihren Beruf kann sie in einer fremden Sprache nicht ausüben. Mittlerweile hat sie aber eine Stelle in einer Kinderkrippe gefunden. Lund, Schweden, das ist ein kleines Abenteuer für Matthias Meyer, aber auch für seine Freundin und seine Beziehung.
Etwas, was ich schon noch interessant und wichtig finde, ist, beim Nationalfonds steht es auch in den Projektbeschreibungen und so weiter, dass man das Ziel soll sein, dass man ins Ausland geht, aber dass man nachher auch wieder zurückkommt. Oder? Und dass man soll Erfahrungen sammeln, aber man muss auch immer die Absicht bekunden, dass man zurückkommt in die Schweiz. Und das, denke ich, ist etwas sehr Wichtiges auch. Also, und das ist auch mir wichtig. Also, ich gehe nicht ins Ausland, um dort schlussendlich zu bleiben, sondern ich gehe dort hin, um Erfahrung aufzubauen, dass ich eine Chance habe, in der Schweiz weiter zu forschen. Ja, man soll nicht das Gefühl haben, dass da jemand sich auf Staatskosten lässt, den Auslandaufenthalt finanzieren oder das Auswandern lassen, finanzieren, sondern mir geht es wirklich darum, eine Qualifikation aufzubauen, dass ich wieder an einer Schweizer Uni, zum Beispiel an der ETH, eine Stelle kann finden eines Tages.
Der Matthias Meyer hat auch einen Plan B, wie er sagt. Er hat nämlich noch den Gymnasiallehrer gemacht, falls es mit einer Uni-Karriere nicht klappen sollte. Und er hat sogar einen Plan C, dass er sonst bei einer geotechnischen Firma oder im Bereich Rohstoff sein Erdwissen würde einsetzen. Solche Nachwuchsförderung vom Nationalfonds, wie der Matthias Meyer sie überkommt, soll es in Zukunft noch mehr geben. Ja, dann wagen wir doch nach 60 Jahren Nationalfonds mit dem Dieter Imboden, Präsident vom Forschungsrat, mal einen Blick in die Zukunft.
Ich sehe zwei Trends. Der eine Trend ist, dass die Unterstützung von Personen, wir nennen das die sogenannte Karrierenunterstützung, im Laufe der letzten 20 Jahre an Bedeutung zugenommen hat. Statt dass man einfach nur gute Forschungsideen von irgendwelchen Professoren, die schon etabliert sind, unterstützt. Das machen wir immer noch. Das meiste Geld geht noch in die Richtung. Tun wir auch für Personen, die vielleicht noch nicht so einen guten Ausweis haben, aber vielversprechende Ideen. Für solche Personen tun wir Instrumente immer mehr schaffen und denen den Aufbau der Karriere ermöglichen. Bis hin knapp unter der Vollprofessur. Und das nimmt zu. Und wenn wir die Schweiz anschauen und immer wieder hören, dass zu wenig Schweizer in der Forschung tätig sind, hat das mit dem etwas zu tun, dass die Forschungskarrieren mit sehr vielen unbekannten Bekanntheiten voll sind. Man kann schlecht planen. Und wir möchten den Beitrag leisten, dass Karriere nicht automatisch wird. Man muss immer noch durch Prüfungen gehen, muss immer noch wieder im Wettbewerb sich verhalten. Aber dass es zumindest nicht einfach nur eine Lotterie ist. Und darum ist das Instrument ganz entscheidend. Und ein zweiter Schwerpunkt, der immer wichtiger wird, ist die Zusammenarbeit über die Grenzen aus. Insbesondere in Europa. Die Schweiz ist voll integriert im europäischen Forschungsraum. Wir sind Vollmitglied dort und übrigens ein sehr geschätztes Mitglied. Das höre ich immer wieder, wenn man in Brüssel ist. Ohne die Schweiz möchte man nicht in Brüssel arbeiten, weil wir beispielhaft sind. Und diese Zusammenarbeit mit Europa, die wird an Intensität zunehmen. Ziel wäre so quasi ein europäischer Forschungsraum, wo quasi alle können um die gleichen Geldquellen sich bemühen und wo kein Kantönligeist oder Landesgeist die Qualität behindert, indem man die Konkurrenz ausschaltet.
Bleiben wir bei der Karriereförderung, die Dieter Imboden erwähnt hat. Zur Karriereförderung hat der Nationalfonds seit dem Jahr 2000 ein neues Förderungsmittel, die sogenannte Nationalfonds-Förderprofessur. 40 werden pro Jahr vergeben. Eine davon hat Miriam Christ-Crane. Sie ist leitende Ärztin auf der Endokrinologie. Das ist die Abteilung im Unispital Basel, die sich mit den Hormonen befasst. Miriam Christ-Crane ist 38 und hat an der Uni Basel eine Nationalfonds-Förderprofessur. Das heisst also, sie forscht und lehrt zugleich dank dem Nationalfonds. Schon nach ihrer Doktorarbeit hat sie dank dem Nationalfonds ins Ausland forschen. Miriam Christ-Crane war in London und hat dort den Grundstein für ihre wissenschaftliche Arbeit und für ihre Förderprofessur gelegt. Sie hat Stresshormone im Blut untersucht, und zwar bei Patienten mit einer Lungenentzündung und später auch noch bei Schlaganfallpatienten. Die Stresshormone haben nämlich, das hat Miriam Christ-Crane herausgefunden, Auswirkungen auf einen Heilungsverlauf.
Also, als ich ins Ausland gegangen bin mit dem Nationalfonds, habe ich primär eigentlich molekulare Mechanismen vom klassischen Stresshormon Cortisol untersucht im Labor. Und habe dann dort aber auch die Idee gehabt, dass man könnte am Beispiel von anderen Krankheiten, und ich habe es dann dort am Beispiel von einer Lungenentzündung gemacht, Stresshormon messen und schauen, ob das irgendetwas über den Verlauf der Krankheit aussagt, über das Outcome von einer Krankheit. Und wir haben dann in London eine neue Messung, eine neue Assay entwickelt, wo das freie Cortisol in unserem Körper messen kann. Das freie Cortisol ist das, was eigentlich wirkt, also das, was biologisch aktiv ist. Und das haben wir dort in London entwickelt und dann bei diesen über 300 Lungenentzündungspatienten durchgemessen und haben gesehen, dass wenn man es misst, wenn die Patienten auf die Notfallstation kommen, dass es dann viel höher ist bei denen, die einen schlechten Verlauf haben, also bei denen, die am Schluss sterben oder irgendeine Komplikation haben, ist es viel höher schon am Anfang als bei denen, die einen komplikationslosen Verlauf haben.
Jetzt, Stress, sagt man aber in der Natur, ist ja auf einem Weg auch gut. Also wenn man Stress ist, ist man aufmerksamer oder auch zum Teil bei Krankheit. Ist das zu viel Stress, ist dann irgendwie ungesund. Also man hat ja normal Cortisol im Blut drin, also einen gewissen Stressfaktor hat ja der Mensch.
Ja, das ist absolut richtig. Es muss irgendwo ein Mittelding sein. Wenn man zu wenig Stresshormon hat, dann, das ist schon weise, dann kann man nicht überleben. Also dann kann man auch eine Krankheit nicht bekämpfen. Also man braucht das Stresshormon, das Cortisol. Aber wenn es eben zu hoch ist, dann scheint das anzuzeigen, dass der Körper wird zu sehr gestresst ist und eben zu sehr, quasi der Schweregrad von der Krankheit zu hoch ist, dass dann eben der Verlauf schlecht wird. Es ist sicher nicht so, dass es einfach nur quasi die Patienten, die auf der Notfallstation völlig gestresst aussehen, dass die höhere Stresshormone haben. Das ist nicht unbedingt, geht nicht unbedingt Hand in Hand, sondern es ist wie ein objektives Maß vom Stress. Also man kann es dem Patienten nicht ansehen, sondern es ist wirklich, der Körper drückt mit dem, es ist wie wenn er eine rote Fahne aufhebt und sagt, mir geht es jetzt wirklich nicht mehr gut. Das wird ausgedrückt durch den hohen Stresshormonwert.
Aber es ist echt interessant. Hormone sind jetzt an einem ganz anderen Ort im Einsatz, wenn man das so räumlich sich vorstellt im Spital. Plötzlich redet der Notfallmediziner auch von Hormonen. Der hat ja vorher, glaube ich, nie gross um Hormone gekümmert.
Nein, die haben, glaube ich, Hormone immer etwas Langweiliges gefunden. Und jetzt wird es langsam auch für die spannend, denke ich. Also das ist das, was ich finde, ist das Spannende an der Endokrinologie. Das ist ja die Wissenschaft der Hormone. Und man muss sich vorstellen, dass Hormone wirklich im ganzen Körper sind und jeden Ablauf in unserem Körper, also auch jede Krankheit, verändert wieder die Hormone auf der anderen Seite. Also es ist wirklich eine Wechselwirkung. Und wegen dem, wenn wir eigentlich so die Endokrinologie, die klassische Endokrinologie, die ja Diabetes oder Schilddrüsen in Unterfunktion beinhaltet, wirklich auch auf andere Krankheiten ausweiten. Also eben so, ich sage als erweiterte Endokrinologie, auf Lungenentzündung, Schlaganfall. Es können noch viele, viele verschiedene Krankheiten sein, wo ich denke, Hormone können uns sehr viel an Informationen liefern, die brauchbar ist für eben Verlaufsabschätzung oder auch für Diagnose.
Der Miriam Christ-Crane, ihre Forschung wird bis in ein paar Jahren zur Folge haben, dass man früher über die Hormonwerte im Blut erkennen kann, wer welche Therapie braucht, wem das es besser geht und wer auch früher aus dem Spital entlassen werden kann. In diesem Sinn hat ihre Forschung auch Auswirkungen auf Gesundheitskosten.
Man könnte natürlich schon sagen, wenn Stresshormone hoch sind, das heisst, man weiss, dem Patient geht es schlechter oder der schlechter verläuft, dann muss man ihn intensiver überwachen, man muss quasi schneller eine Antibiotikatherapie anfangen bei einer Lungenentzündung, schneller handeln oder bei einer anderen Krankheit, Schlaganfall, den wir untersucht haben, man muss schneller eine präventive Therapie anfangen. Und bei anderen Patienten, die jetzt tiefe Stresshormonspiegel haben, könnte man theoretisch sagen, die können früher nach Hause oder müssen gar nicht bleiben, können ambulant behandelt werden. Aber das sind relativ schwierige Entscheidungen natürlich, die nicht nur von einem Stresshormonwert abhängen, sondern von sehr vielen anderen Sachen. Da kommen ja auch noch soziale Faktoren dazu, pflegerische Faktoren. Von dem her ist es nicht ganz einfach, jetzt einfach so aufgrund von einem Marker zu bestimmen.
Aber gleich, der hat einen wichtigen Marker eigentlich gefunden. Der wird wegweisend sein. Also der hat auch mit einem sehr hoch dotierten, renommierten Preis, nachher mit dem Lazarus-Preis, ausgezeichnet worden für diese Forschung vor 3 Jahren.
Ja, das stimmt. Und wir sind auch dran, das weiterzuentwickeln. Jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Also im Moment machen wir eine grosse multizentrische Studie in der Schweiz, wo wir schauen, ob wir quasi bei einer Lungenentzündung mit einer kurzzeitigen Stresshormontherapie, also mit einer Cortisontherapie, machen, dass der Patient schneller wieder gesund wird, also schneller aus dem Spital heim kann und schneller geheilt wird und keine Symptome hat. Und das ist jetzt gerade das Projekt, das mich am meisten beschäftigt. Ich meine, da wollen wir 800 Patienten einschliessen und das ist relativ viel. Wir sind jetzt bei 6 Spitälern in der Schweiz dran und haben, glaube ich, ungefähr fast 500 jetzt.
Miriam Christ-Crane macht die Forschung im Rahmen von einer Nationalfonds-Förderprofessur. Das heisst, die Endokrinologin hat eine Professur an der Universität Basel. Das heisst, sie hat Vorlesungen und forscht, zahlt vom Schweizerischen Nationalfonds.
Es ist ein Grant, den man für 4 Jahre bekommt. Wenn man es gut macht, kann man es noch 2 Jahre verlängern. Aber im Prinzip ist es mal für 4 Jahre. Es zahlt mein Lohn und es zahlt auch noch den Lohn von Mitarbeitern, also von Doktoranden oder jungen Ärzte, die in die Forschung einsteigen wollen. Und mit dem habe ich die einmalige Chance, dass man eine eigene Forschungsgruppe über eine nicht ganz kurzfristig, sondern über eine mittellangfristige Zeit aufbauen und eben auch ein grösseres Projekt realisieren kann, das man sonst schlicht nicht finanzieren könnte.
Aber die Studenten haben etwas davon, ihr haltet auch Vorlesungen. Wenn ihr eine Professur habt, habt ihr auch einen Lehrauftrag.
Ja, ich halte auch Vorlesungen, genau gleich wie alle anderen Professoren an der Uni. Und das ist auch das Schöne am Alltag. Also es ist extrem abwechslungsreich. Oder man hat Lehre, man hat Forschung. Ich mache auch Klinik. Also ich habe 2,5 Tage in der Woche gesehen, ich habe Patienten bei uns auf der Abteilung. Und von dem her, also es ist sehr abwechslungsreich.
Aber trotzdem, es ist ja auch fast ein bisschen Risiko. Also 4 Jahre wisst ihr jetzt, der hat die Förderprofessur, vielleicht wird sie um 2 Jahre verlängert. Was danach? Ist eine Lehrstuhl frei oder nicht? Ist das nachher nicht für nichts gewesen, also von Forschung her. Aber was passiert nachher mit euch unter Umständen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das weiss ich halt auch noch nicht. Also es ist so, dass ich hoffe jetzt einmal, dass ich es um 2 Jahre verlängern kann. Und ich habe das grosse Glück, und das ist nicht bei allen Förderprofessuren so, wie sie sagen, es ist im Prinzip ist dann einfach mal fertig und man sollte innerhalb von diesen 4 bis 6 Jahren einen Lehrstuhl finden. Ich habe das Glück, dass ich eine Zusage habe von der Uni und vom Spital einfach für eine leitende Arztstelle nachher am Spital. Also ich kann am Spital bleiben. Allerdings ist das natürlich keine strukturelle Professur. Also ich habe keine Forschungsmittel, die ich dann zur Hand habe. Und ja, da bin ich im Moment dran. Und es gibt natürlich auch sonst in der Schweiz noch Lehrstühle, die möglicherweise in den nächsten paar Jahren mal frei werden. Also das sind offene Fragen. Im Moment bin ich noch am Projekt und ich habe doch noch ein paar Jahre Zeit und beschäftige mich dann schon zu gegebener Zeit mit dieser Frage.
Ja, aber es würde ja gleich einen Umzug beinhalten, nachher, wenn ihr unter Umständen auf einen anderen Lehrstuhl in einer anderen Stadt würde gehen.
Ja, das ist genau das Problem. Also, ich habe 3 kleine Kinder und meine Mann arbeitet in Basel. Von dem her ist das nicht ganz so ohne, wenn ich jetzt in eine andere Stadt zügle. Das ist auch nicht das Wahrscheinliche. Es gibt immer noch Möglichkeiten, dass man es von Basel aus macht oder irgendwie nur halt 1-2 Nächte in einer anderen Stadt ist und dann wieder zurück. Aber wie gesagt, es ist noch zu sehr in der Zukunft, dass es schon realistisch wäre.
Aber vor der Hand hat Miriam Christ-Crane ihren drei Kindern noch persönlich ein Gute-Nacht-Münschi geben. Das Gute-Nacht-Münschi, wo wie «Ich höre ein Glöckli» für die Kinder zum Abendritual gehört. Das hat Christoph Morgenthaler, emeritierter Professor für praktische Theologie von der Universität Bern, mit Unterstützung vom Nationalfonds in einem Forschungsprojekt herausgefunden. Und auch diese Studie und das Lied «Ich höre ein Glöckli» sind dadurch ein bisschen international geworden.
Das häufigste Element, das wir jetzt bei dieser Befragung gefunden haben, ist der gute Nachtkuss. Das gibt es praktisch in allen Familien. Es gibt einfach den Abschluss, das Münchchen. Und wenn man das genau hört, dann sieht man, das ist wie ein Fingerabdruck in jeder Familie. Man kann auf tausend Arten das gute Nachtmünchchen geben. Also das sind so lustige Entdeckungen, oder, die man noch macht. Und es ist natürlich spannend, das Münchchen besiegelt ja den Schluss. Oder sollte man. Und dann gehen die Eltern und die Kinder bleiben allein im Zimmer zurück. Und mir ist erst, als ich mit einem Freund, der Japanologe ist, mit dem Material von diesen Gute-Nacht-Ritualen zu Japan umgedingelt bin, ist mir klarer geworden, wie kulturspezifisch das ist. Die Aufnahmen gezeigt haben, im Schnitt, haben die Änder gefunden, was machen die da komisch dort in diesem fernen Europa. Das braucht man doch nicht so zu machen. Und haben nachher erzählt, oder ich habe es zum Teil miterlebt, wie das reingeht. Das gibt es so in dieser Art kaum. Ein Gute-Nacht-Ritual. Wir sind im grossen Raum. Die Kinder liegen dann nachher irgendwann ab und die Füße ein. Und das heisst, dort wird die älteren Kinder werden nicht so auseinandergenommen wie bei uns jeden Abend. Oder? Und das hat wahrscheinlich etwas sehr Grundlegendes für die Art und Weise, wie Kulturen funktionieren, was am Abend passiert. Oder so. Diese Praktiken, jetzt an dieser räumlichen Separierung, sich müssen trennen, müssen allein zu Schlag kommen. Und die Eltern gehen nachher auch ihre Wege. Das ist etwas sehr typisch wahrscheinlich, was ihm erst klar wird, wenn man von aussen mal drauf schaut.
Und schlafe der der lieb Gott im Himmel wird wohl wie wir sein.
Ja, aber ganz geschlafen gehen wir jetzt noch nicht. Das war der Doppelpunkt zu 60 Jahren Schweizerischer Nationalfonds. Sie können die Sendung nachhören via drs1.ch oder unter der gleichen Adresse abladen, auch als Podcast, eben via drs1.ch. Wenn Sie dort auf unserer Seite sind, müssen Sie ganz oben bei den Podcasts anklicken. Und ebenfalls können Sie CD zu der Sendung bestellen im Netz unter srfshop.ch.
Doppelpunkt.
Ein angenehmer Dienstag, Winter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.